Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das schlaue Füchslein, mehr als nur eine Kinderoper, neu inszeniert im Landestheater Detmold. Die Frage nach Boykotten in der Kultur als Folge von Gazakrieg. Alle so still, ein Theaterstück in Bonn und 100 Jahre Panzerkreuzer Potjomkin. Das haben wir alles im Programm und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Gebäude, die wie gigantische zertretene oder geplatzte Blechbüchsen aussehen, wie explodierte Getränkedosen oder zerbrochene Spiegel. Sein Ruf als Architekt war wie seine Architektur, erregte Bewunderung oder Spott. Der in Kanada geborene Frank Owen Gehry war Nachkomme polnisch-jüdischer Einwanderer und baute überall auf der Welt, in Sydney und in Lüneburg, Düsseldorf oder seine Museumsbauten in Herford oder Bilbao. Das sind Ikonen der Museumsarchitektur. Fortan sprach man gerne vom Bilbao-Effekt, von der Revitalisierung, von der Stadtentwicklung durch spektakuläre Museumsbauten. Touristen kamen allein deswegen. Häuser zum Hingucken wie riesige Freilandskulpturen. Im Alter von 96 Jahren ist der Architekt Frank Gehry in Kalifornien gestorben. Im Nachruf von Beatrix Novi haben die Simpsons das erste Wort. Für sie sollte Gehry nämlich eine Konzerthalle bauen in Springfield.
Great! We ask Frank Gehry to build us a concert hall.
Wer als Trickfilmfigur bei den Simpsons vorkommen darf, muss sehr populär sein oder besonders unpopulär. In einer Folge der zeitgeistkritischen US-Serie zerknüllt ein missmutiger Frank O'Gary einen Brief und hat eine Erleuchtung. Nächste Szene. Ein tadelloser, frisch gebauter Hochhauscluster wird von Abrisskugeln künstlerisch zur Form zerknüllten Papiers vollendet. Das Ergebnis erinnert an Garys Paperback Business School in Sydney. An fantastisch dramatischen Formen fehlt es nicht in der High-Tech-Cyber-Architektur des späten 20. Jahrhunderts. Aber Gehry fügte dem Machbaren sein Unverwechselbares hinzu. Sein Werk erscheint, jenseits der theoretisch-dekonstruktivistischen Unterfütterung, wie eine besonders große Abwehrgeste gegen die Dominanz des Bauhauses, das mit Walter Gropius an den US-Universitäten seit den 30er Jahren Fuß gefasst hatte. Wenn Gehry den gebauten Müll in aller Welt beklagte,
a lot of junk is built in cities around the world.
Dann meinte er gewiss auch tadellos kubische Hochhäuser. Er selbst begann die umstürzlerische Phase seiner Karriere mit dem, was landläufig als Junk bezeichnet wird. Sein eigenes, bis dahin unbeschädigtes Wohnhaus hegte er ein mit schief und schräg gestellten Holzwänden und bearbeitete es mit Wellblech, Pappe und anderen Elementen der Slum-Architektur. Das war 1962. Gehry hatte gerade sein eigenes Architekturbüro aufgemacht. 1929 geboren, war er schon früh aus Kanada nach Los Angeles gekommen, hatte studiert und seinen jüdischen Geburtsnamen Goldberg abgelegt, was einiges aussagt über den amerikanischen Antisemitismus jener Zeit. Lange arbeitete er im Büro eines österreichischen Emigranten, Viktor Grün, dem die Welt die erste überdachte Einkaufsmall verdankt. Als Gehry Jahrzehnte später mit dem Bau des Guggenheim-Museums in Bilbao beauftragt wurde, war er schon berühmt. Das Guggenheim machte ihn weltberühmt. Und, auch wenn er davon nichts hören wollte, zum klassischen Repräsentanten der Starkitecture. Mit seiner heiteren Grandezza und der vernünftigen Einbindung in eine Industriebrache überwältigte das Museum. Auch wenn es, wie öfter bei Gehry-Bauten, an innerer Entsprechung zum aufgeregten Äußeren fehlte. Die Revitalisierung des Stadtteils war nicht allein Gehrys Verdienst, aber es war sein Museum, das die unschätzbare Ressource Aufmerksamkeit erzeugte. Die Marke Gehry lieferte verlässlich aufregende Formen, gekrümmt, gestapelt, gefaltet, aufgerissen, geschachtelt, gewölbt. Im Jahr 2000 verlieh ihm ein verärgerter Blogger für das Popkulturmuseum in Seattle den Titel »The Worst Living Architect«. Von einem interessanten Architekten, so der Blogger, habe Gehry sich zum abgehobenen Milliardenunternehmer entwickelt, der seine Luftfahrt-Design-Software nur noch beliebigen Unsinn ausbrüten lasse. Zum Beispiel bunte Haufen extravaganter Baukörper wie das Seattler Museum. Gehry sah es naturgemäß anders.
The hardest thing to do with modern architecture is make it humane, give it a character, give it feeling.
Moderne Architektur human zu machen, sei das Schwierigste, sagte Gehry. Im Gegensatz zu Norman Foster oder Richard Rogers bezog er das nicht auf einen ökologischen Werkanspruch. Dem Festgefügten, Sturen galt sein Misstrauen, auch den weißen Schachteln, den modernen Museumsbauten der Kollegen, die, wie er behauptete, seinen Entwürfen vorgezogen wurden, weil sie funktionaler erschienen. Natürlich war Garys Werk mehr als eine repetitive Sammlung bizarrer Solitäre mit Signatur. Von den Astralkörpern der Walt Disney Concert Hall bis zum ironisch-kitschigen Museum in Groningen ist es eine Fundgrube anregend einstürzender Neubauten. In Deutschland baute er das liebenswert verspielte Vitra-Museum in Weil am Rhein, den diskret schiefen Tower in Hannover, verlieh der Berliner DZ-Bank eine diszipliniert angepasste Fassade. Dafür darf es im Atrium wieder verrückt zugehen. Nett, bescheiden und ein bisschen verrückt, so schilderte ihn einmal ein deutscher Architekt. Gary, im Allgemeinen der Bescheidenheit eher fern, war von früh an mit vielen Künstlern befreundet und von ihnen inspiriert. Für ihn folgte die Form nicht der Funktion, schon eher der Kunst.
Sagt Beatrix Novi, sie erinnerte an Frank Gehry. Der Architekt ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Eine junge Füchsin, der Weidmann oder die Weidfrau würde jetzt Fähe oder Föhe sagen, wird vom Förster gefangen, wächst auf dessen Hof zur starken Füchsin heran, stachelt Hühner zur Revolution auf, beißt den Hahn buchstäblich weg. Vertreibt Mietnomade Dachs aus der Höhle, gründet Familie, bekommt Nachwuchs und wird vom Wilderer erlegt. Das ist kein Tatort, sondern die Oper Das schlaue Füchslein von Leo Janacek. Inszeniert zum 200-jährigen Jubiläum des Landestheaters in Detmold. Und sowas ist ein Fall für den Theater- und Opernkritiker Stefan Keim, den ich gefragt habe, warum wird dieses Stück eigentlich so gern und so oft aufgeführt?
Weil das eigentlich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit die ideale Alternative zu Hänsel und Gretel ist. Das Ganze hat ja durchaus auch eine, wenn auch etwas heftiger, wie du gerade erzählt hast, aber doch märchenhafte Geschichte, parabelhaft. Es geht ums Verhältnis von Mensch und Natur, hat also auch schon durchaus so einen Überbau. Aber, und das ist das Tolle, es ist nicht so breiig, wie dann Humperdinck komponiert hat aus unserer heutigen Sicht. Es geht schnell, vor allen Dingen in der Tierwelt, weil die Tiere ja eine andere Lebensspanne haben als wir Menschen und ist damit, glaube ich, auch für Familien sehr, sehr gut auf die Spielpläne setzbar. Und es hat eben eine wirklich tolle Musik. Hören wir doch gleich einmal einen Ausschnitt mit Johanna Nylund, die das Füchslein oder die Füchsin in Detmold singt. Das ist die eine Seite, also wirklich auch so diese verträumten Töne. Aber es hat auch eine wirklich wunderbare, sehr feinsinnige Instrumentierung, großartige Orchester-Zwischenspiele. Also es ist auch musikalisch wirklich eine sehr reizvolle Oper.
Was ist dieses scheinbar harmlose Märchen in der Regie von Lars Marcel Braun am Landestheater Detmold? Denn das sind ja wechselnde Spielorte, du sagst schon, ein gewisses Tempo ist drin. Eigentlich müsste es Bühnenumbau geben, aber ich vermute mal, es gibt ein Einheitsbühnenbild?
Ja, und das Rätsel heißt Drehbühne und das Bühnenbild von Beata Kornatowska ist wirklich sehr geschickt. Das ist so ein Baum, der, wenn es bei den Menschen spielt, auch von Steinen, also quasi vom Haus angefressen ist. Wenn es sich dann dreht, könnte es auch ein Baum sein, dessen Äste wie die Schwingen eines oder die Flügel eines Vogels wirken. Also das ist schon sehr, sehr geschickt gemacht. Die Kostüme sind auch so etwas Wallegewänder und dann sind es die Kopfbedeckungen, die die Füchse oder die Vögel oder auch die ganzen anderen Tiere entsprechend ausmachen. Es ist manchmal ein bisschen putzig geraten. Es muss ja auch immer ein Kinderchor mitsingen. Die Detmolder Schlossspatzen sind es in diesem Fall. Da ist die Gefahr. Aber es ist sonst eine klar erzählte Geschichte und ich sehe gerade ein bisschen überhaupt die Tendenz, dass man von diesen überfrachteten Opernregien auch durchaus mal wieder weggeht, dahin die Geschichte klar zu erzählen und dem Publikum auch ein bisschen Mitdenken zuzumuten, also auch mal einfach Assoziationsräume aufzumachen, um zum Beispiel zu gucken, geht es hier vielleicht auch um sexuelle Inhalte, was für ein Verhältnis haben der Förster und das von ihm gefangene Füchslein, geht es vielleicht auch um ökologische Kritik, das alles hat der Leos Janacek nicht komponiert und gewusst vor 100 Jahren, aber wir wissen es heute und wir können es hineindenken. Also so eine Inszenierung ist das.
Leben, gefangen werden, ausbrechen, umkommen, aber in Nachfahren weiterleben. Ist das ein Stück über Gewalterfahrung, Naturerfahrung, Lebenskreislauf, Öko-Klimakatastrophen, Tierschutzoper mit Guerilla-Füchsin?
Ja, all das ist es durchaus, aber eben in Detmold durchaus zurückhaltend auf die Bühne gebracht. Und das hat natürlich auch mit dem Landestheatertum zusammen, denn es muss eine Inszenierung sein, die auch auf Tournee funktioniert, die auch in kleineren Städten, gut, die Stadt darf nicht zu klein sein, sonst haben die meistens keine Stadthallen mit Orchestergraben, in denen man Opern spielen kann, aber es muss eben auch auf Tour funktionieren, es muss sich auch am Markt verkaufen. Und ich finde, da haben die Detmolder eine gute und niveauvolle Kompromisslösung gefunden.
Stefan, wie schlagen sich Ensemble und Orchester, wenn ich denke, dass das Stück von 1924 ist und darin es ja ganz ordentlich summt und gackert und quakt und die Natur und der Wald mährische Volksmusik machen?
Ganz großartig. Und das ist für mich dann auch wirklich auch durchaus eine Überraschung gewesen, auch wenn ich schon öfter in Detmold war und weiß, dass die was können. Aber Claudio Novati holt wirklich unglaublich viele Feinheiten aus dem Orchester heraus. Und ich habe Johanna Neilund schon erwähnt, auch Jonas Spungin als der Förster, auch aus dem Ensemble. Ein paar Gäste sind dann auch dabei. Das sind hervorragende Stimmen. Es ist natürlich jetzt auch nicht ein ganz riesiges Theater, nicht? Also man muss jetzt nicht irgendwie kilometerweit die Stimmen tragen lassen. Es hat eine große Direktheit und es ist ausgezeichnet musiziert, also war auch ein richtiger Premierenerfolg.
Sagt Stefan Keim. Zum 200. Theaterjubiläum gab es das schlaue Füchslein von Leos Janacek am Landestheater Detmold. Die österreichische Autorin Mareike Fallwickeln, die hat sich in Romanen schon mehrfach mit weiblicher Verfügbarkeit und männlicher Herrschaft befasst. Nun gibt es seit 2021 den Bücherfrauenliteraturpreis, der Autorinnen auszeichnet, die zur Geschlechtergleichstellung beitragen. Dieses Jahr stand auf einer Shortlist Und alle so still von Mareike Fallwickeln. Und das ist ein Roman, der über drei Lebenswege berichtet zwischen Solidarität und Revolte. Wenn es mit dem Feminismus irgendwie nicht weitergeht, dann wird halt ein bisschen gestreikt. Frauen legen sich dann schweigend auf die Straße, lassen alles etwas aus den Fugen geraten. Auf der Bonner Theaterwerkstattbühne wurde der Roman gestern von der Regisseurin Laura Ollech uraufgeführt und Dorothea Markus war für uns dabei.
Elin ist eine Influencerin. Alles, was sie erlebt, wird zum Werbedeal. Nuri ist Fahrradkurier und Putzkraft. Alles, was er verdient, gibt er gleich wieder aus. Ruth ist eine Pflegerin im Krankenhaus. Alles, was sie tun kann, ist eine Verwaltung des Pflegenotstands. Alle drei beuten sich aus, kümmern sich um andere, leisten Care-Arbeit und sind völlig erschöpft. Ausgebeutet von einer Systemlogik, in der es vor allem um Effizienz geht. In Mareike Fallwickels Roman steigt man tief in Alltag und Gedankenwelten der drei Hauptfiguren hinein.
Ich hätte mich gern zu ihr ins Bett gesetzt, aber ich bin allein zuständig für 24 Patienten. Dass sich nur eine Pflegerin ohne Unterstützung bis zum Morgen um derart viele Kranke kümmert, ist normal, nichts Besonderes. Dass jemand stirbt auch und dabei allein ist. In meinem Pflegeplan ist dieser Moment nicht vorgesehen. Ich werde ihn nicht dokumentieren können. Es gibt ihn gar nicht.
In Laura Ollechs Inszenierung sind alle drei Protagonisten in geschmackvolle Grüntöne gekleidet und treten nacheinander vor fahrbaren grauen Türelementen auf. Wie um die rollende, immer gleichbleibende Maschinerie der Ausbeutung zu illustrieren. Den rasenden Stillstand dessen, der prekäre Arbeit leisten muss. Alle drei schildern ihre Perspektive und dann kommen noch tägliche Gewalt, Hass und Hetze gegen Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft hinzu, die immer wieder bagatellisiert wird.
Mir passiert in meinem Alltag ständig etwas, von dem ich nicht weiß, ob es Gewalt ist. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre ich selber dran schuld. Oder eben auch nicht. Also das ist die Frage und da weiß ich halt keine Antwort drauf. Du?
Weiterhin gilt, die Todesursache Nummer 1 für schwangere Frauen weltweit ist Mord. Die Lottozahlen. 2, 10.
Viele Alltagsbeobachtungen im Buch sind in der Bühnenfassung leider gestrichen. Das lässt die meisten Sätze eher hölzern programmatisch klingen. Klug werden hier trotzdem die Dialoge zu Spielszenen verknüpft. Rasant interagieren die drei Darstellerinnen Ursula Grossenbacher, Till Krüger und Imke Siebert. Immer wieder wechseln sie die Rollen, sind erschöpfte Ärzte, boxende Migranten, tanzende Raver, manchmal als Schattenspiel hinter den Türen. Immer wieder werden an die Wände dazu Videos von Fernsehnachrichten oder gehässigen Online-Kommentaren projiziert. Denn zur nicht enden wollenden Ausbeutung von Migranten und Frauen durch Care-Arbeit kommt die wachsende, auch digitale Gewalt. Doch Mareike Fallwickels Roman erschöpft sich nicht in einer Anklage, sondern entwirft eine Art Utopie. Die Möglichkeit von Solidarität und Protest. Denn immer mehr Frauen hören bei ihr einfach auf zu arbeiten. Legen sich aus Protest still auf die Straße. Dies ist auch der Moment, in dem sich Elin, Nuri und Ruth im Roman erstmals begegnen. Männer werden bei diesem Protest bewusst gar nicht ausgeschlossen.
Einen allgemeinen Aufruf an die Männer, sich dem Kampf der Frauen anzuschließen, hat es noch nicht gegeben, oder? Und es soll ja auch keine Männer-gegen-Frauen-Sache werden, richtig?
Nein, die Männer sind ja auch nicht das Feindbild. Die Männer haben nur keine Ahnung, was sie gewinnen könnten, wenn sie mitmachen würden.
Und obwohl zum Schluss die Ordnungskräfte alles dafür tun, um die Liegenden von der Straße zu holen, entsteht am Ende eine weltweite utopische Bewegung, die die Kraft der Verweigerung feiert, nach Vorbild der antiken Lysistrata-Erzählung. Die Männer dazu noch eindrücklich einschließt. Auf der Bühne sieht man Videos von vielen einfach still daliegenden Körpern. Wie diese Utopie jedoch ernsthaft eingelöst werden kann, davon erzählt die Bühnenfassung leider nicht. Am Ende wirkt das Stück von allen psychologischen Momenten des Romans entkernt, eher wie eine Agitprop-Aufforderung zum Aktivismus. Eine Aneinanderreihung von fatalen Fakten. Wie überarbeitete Frauen dies im Alltagsstrudel ernsthaft umsetzen könnten, wie ein Zusammenschluss gar international, etwa in Iran oder Afghanistan, zu schaffen wäre, erschließt sich nicht. Und so bleibt der Theaterabend in Bonn am Ende zu sehr an der Oberfläche, ruft Parolen und Manifeste aus und verschenkt so die potenzielle Kraft einer Bühnenerzählung.
Sagt Dorothea Markus über »Und alle sind so still« am Theater Bonn. Zum Jubiläum der Russischen Revolution 1905 sollte 20 Jahre später ein Propagandafilm entstehen, der die Ideologie der Massen feiert. Panzerkreuzer Potjomkin. Sergei Eisenstein sollte die Zeit von 1905 bis 17 im stalinistischen Sinne filmen. Er lehnte sich frei an den Matrosenaufstand, die Meuterei der Besatzung des russischen Kriegsschiffs Potjomkin an. Es geht um das Verhältnis von Macht und Kunst. Christian Berndt über einen 100 Jahre alten Film, der heute durchaus andere Erinnerungen weckt.
Der Kinderwagen rollt die Hafentreppe hinunter, aber niemand kann helfen, denn die Menschen rennen um ihr Leben, während die Soldaten auf sie schießen. Die Massakerszene auf der Hafentreppe von Odessa hat bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren.
Der Marsch der zaristischen Soldaten, die Treppen herunter, der Schuss auf die ältere Frau durch ihre Brille hindurch, der Kinderwagen, der die Treppe hinunterstürzt, der Junge, der erschossen wird, das ist nach wie vor eine packende Sequenz.
Vor allem, wie der junge Regisseur Sergei Eisenstein die Bildmontage in Panzerkreuzer Potjomkin einsetzt, macht Szenen wie diese so einzigartig, meint der ehemalige künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek, Rainer Rother. Man sieht einen erstarrten Blick, im nächsten Moment einen Säbel, dann ein blutiges Auge. Die Schnitte erzeugen eine emotionale Wucht, die erschüttert. Eisenstein kam vom Theater, hatte zuvor erst einen Langfilm gedreht, Streik, über die blutige Niederschlagung eines Arbeitskampfes. In dem Film machte er das Geschehen dramatisch erlebbar, indem er die Szenen durch zahllose Einzeleinstellungen dynamisierte. Das wirkte so mitreißend, dass Eisenstein 1925 von der Regierung beauftragt wurde, den Jubiläumsfilm zum 20-jährigen Jahrestag der Revolution von 1905 zu drehen. 1905 war es zu landesweiten Unruhen gekommen, auch auf dem Linienschiff Fürst Potjomkin wurde gemeutert. Der von den Matrosen übernommene Panzerkreuzer legte in Odessa an, zur Aufbahrung des getöteten Rädelsführers erschienen Tausende. Als daraufhin Unruhen und ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung ausbrachen, ließ der Gouverneur den Aufstand niederschlagen. Eisensteins Auftrag für den Jubiläumsfilm lautet, eine heroische Revolutionsgeschichte von 1905 bis 1917 zu erzählen, aber Eisenstein konzentriert sich in Panzerkreuzer Potjomkin auf den Matrosenaufstand.
Der Film verwandelt eine Niederlage in eine positive Perspektive.
Im Film siegen die Matrosen, weil sie sich weigern, aufeinander zu schießen. Solidarität siegt über Gehorsam. Und das Pogrom bleibt unerwähnt. Der Film verfolgt zwar den Propagandaauftrag, geht aber ästhetisch eigene Wege. Nicht nur die Montagetechnik ist sensationell.
Es gibt ja einige Szenen, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben. Das ist natürlich diese Treppenszene in Odessa. Es ist aber auch die Aufnahme des Nebels über der Bucht, die zu der Trauer passt, die nach der Ermordung eines der aufständischen Matrosen gezeigt wird. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Entscheidung gewesen, von Eisenstein auf Laien zu setzen und auf die Physiognomien. Das prägt sich auch heute noch unheimlich ein.
Die Nahaufnahmen der Gesichter rücken die Menschen ins Zentrum, obwohl der Film das Kollektiv feiert. Panzerkreuzer Potjomkin wird nach seiner Premiere im Moskauer Bolschoi-Theater am 21. Dezember 1925 ein riesiger Publikumserfolg. Seinen weltweiten Siegeszug tritt der Film aber erst über Deutschland an. Auf die Berliner Premiere reagieren Publikum und Kritik euphorisch und die kongeniale Musik, die Edmund Meisel für die deutsche Fassung komponiert, trägt zum Welterfolg bei. Dass Panzerkreuzer Potjomkin zu den wichtigsten Werken der Filmgeschichte zählt, hängt für Regisseur Alexander Solotuchin, der in St. Petersburg lebt, mit seiner Mehrdeutigkeit zusammen. Es finden sich im Film zum Beispiel Anspielungen auf das Evangelium, so Solotuchin. Der Film funktioniere auf mehreren Ebenen. Deshalb lasse sich Panzerkreuzer Potjomkin auch nicht für die russische Regierungspropaganda instrumentalisieren. Eisenstein sei für viele in der russischen Filmszene gerade Thema, weil sich in ihm auch das Verhältnis von Macht und Kunst spiegele. Eisenstein drehte im Auftrag Stalins, aber seine Filme entzogen sich den Vorgaben und wurden teilweise verboten. Eisenstein ist in Russland heute noch sehr populär, sagt Solotuchin. Dass sein berühmtester Film Panzerkreuzer Potjomkin in Odessa und damit in der Ukraine spielt, mache den Film noch ambivalenter. Jeder, der ein Herz hat, denke bei der Massakerszene auf der Treppe daran, dass dort im Moment russische Raketen einschlagen könnten, meint Solotuchin.
Christian Bernd erinnerte an 100 Jahre Panzerkreuzer Potjomkin. Bis in die jüngste Gegenwart erreicht der Streit um den Gazakrieg und seine Folgen für die Kultur. Ende letzter Woche etwa, da fiel der Entscheid für den European Song Contest ESC in Wien unter israelischer Beteiligung. Mit Verweis auf das Leiden in Gaza und auf mangelnde Pressefreiheit haben 4 europäisch-liberale Staaten abgesagt bzw. boykottieren den Wettbewerb. Uffe Jensen ist stellvertretender Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU in Berlin. Und ihn habe ich gefragt, haben sich solche Ausladungen, Boykotte inzwischen normalisiert? Sind die zur Regel geworden?
Also bei dem Thema Israel-Palästina würde ich schon sagen, dass es eine relativ durchgehende Aktivität ist auf den unterschiedlichsten Ebenen und durchaus auch von verschiedenen Seiten. Also ja, ich würde sagen, das hat sich ziemlich etabliert. Es ist sehr schwer, Veranstaltungen zu organisieren und sie dann auch durchzuführen oder durchzuhalten.
Im Sommer letzten Jahres gab es zum Beispiel den Aufruf der 200 Kulturschaffenden, Sie erinnern sich, lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz. Und da waren dann indirekte Boykotterufe auch mit verbunden. Stoppen Sie Waffenexporte, unterstützen Sie kein Assoziierungsabkommen EU mit Israel. Es gibt noch andere Dinge zu nennen. Oder denken wir an die Schauspielerin Gal Gadot, die in der Rolle der bösen Königin Snow White Ablehnung erfährt, weil sie sich für Opfer des Terrors einsetzt. Man könnte auch die Künstlerin Candice Brights nennen, viele andere. Oder Lahav Shani, jetzt kürzlich in Belgien, der Dirigent, der ausgeladen wurde, weil er sich angeblich zu wenig von der Regierung distanziert, um jetzt Michel Friedmann. Und also ich könnte so endlos weitermachen. Die Beispiele haben zugenommen. Wenn wir die Boykottpraxis im Uni-Bereich dazu nehmen, dann ist das fast nicht mehr aus der Welt zu kriegen?
Nee, das ist fast nicht mehr aus der Welt zu kriegen. In der Tat, die Boykottforderungen, auch an die Institutionen gestellten Forderungen, wenn man eine Veranstaltung oder ein Treffen oder eine Konferenz macht, das ist schon so, dass das eigentlich relativ regelmäßig dann über die Social Media reingespült kommt und man muss sich dagegen mit Gründen dann jeweils wehren, beziehungsweise man muss eben genau überlegen, was man macht und warum man das macht, was man macht.
Fällt die Gegnerschaft zu Israel wieder leichter? Wie ist das, wenn Sie eine Veranstaltung machen? Müssen Sie sich wahrscheinlich auch dreimal überlegen, wie gehe ich mit Störern um, wie entkräfte ich Einwände und so weiter, ne?
Ja, na klar, man muss sich auf jeden Fall wappnen gegen Vorwürfe von allen Seiten und man muss das auch durchdenken. Und ja, die Problematik liegt aber auch ein bisschen daran, dass eben der Gaza-Krieg und natürlich auch das Massaker der Hamas halt wahnsinnig grausam waren und dass dies von den jeweiligen Seiten dann ja als Grund genommen wird, eben zu boykottieren und Veranstaltungen, wo vielleicht unterschiedlich oder die jeweils andere Sicht dargestellt wird, eben abzusagen oder zu stören. Oder wobei Störung kommt gar nicht unbedingt so oft vor, ist mein Eindruck, sondern es geht eigentlich vor allem um Social-Media-Kampagnen, die dann vor oder nach einer Veranstaltung das in schlechte Licht rücken sollen.
Man beobachtet ja, dass man mit Schuldzuweisung schnell bei der Sache ist, aber Ausladen oder die Plattform, wie das so neudeutsch heißt, ist ja keine Lösung von Kultur, sondern das ist ja eher eine Befeuerung von Kulturkonflikt und Kulturkampf, ne?
Also ich halte Boykotte historisch betrachtet für ein Instrument der politischen Auseinandersetzung, das schon seit Ewigkeiten benutzt wird. Nur ist es eben in diesem speziellen Fall, würde ich sagen, recht schwierig, wenn es in Kunst und Kultur und auch Wissenschaft angreift, weil die Boykotte, obwohl ich die Aufrufe dazu zum Teil nachvollziehen kann, aber die Aufrufe führen halt dazu, dass die Situation in Israel und Palästina nicht besser wird. Und ich finde, das sollte das Ziel sein. Und Kultur, Kunst, Wissenschaft sind eben die Orte, wo wir uns vielleicht über neue Wege und eine bessere Zukunft auch unterhalten können.
Ist Ihnen selber schon mal sowas passiert?
Was wirklich häufig passiert, ist die Problematisierung einer Sache, einer Veranstaltung vorab oder eben hinterher. Und das passiert wirklich ständig.
Wie kommt man da raus?
Also erstmal sollte man sich warm anziehen, finde ich. Und die Institutionen sollten auch nicht zu schnell aus meiner Sicht sich ins Boxhorn jagen lassen, sondern sie sollten sich natürlich überlegen, welche Veranstaltungen sie machen. Und wenn sie das überlegt haben, sollten sie versuchen, dabei zu bleiben. Wenn es berechtigte Kritik, natürlich kann es ja auch gelegentlich berechtigte Kritik an einer Person geben, dann muss man natürlich handeln. Aber in der Regel würde ich denken, dass die Institutionen eigentlich stark genug sind, um das auszuhalten. Und so versuchen wir das auch bei uns an der Uni durchzuhalten.
Sagt der Antisemitismusforscher Uffe Jensen über Kultur- und Israel-Gegner. Tomatensuppe auf Van Gogh-Gemälde in Museen, das kennen wir schon. Aber britische Kronjuwelen mit Essen zu bewerfen, ist neu. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lohrweg.
Eine Gruppe, die sich selbst Take Back Power, zu Deutsch erobert die Macht zurück, nennt, hat heute Morgen im Tower von London die Kronjuwelen mit Apfelstreusel beworfen und ganz standesgemäß noch Vanillesoße dazu gepackt. Nach dem Wurf öffneten die Aktivistinnen ihre Jacken und zeigten T-Shirts mit ihrem Gruppennamen. Außerdem wurde die Forderung, besonders reiche Menschen höher zu besteuern, genauso laut geäußert wie die Behauptung, dass die britische Demokratie zerbrösele wie der Apfelstreusel. Die Polizei nahm 4 an der Aktion beteiligte Personen fest und der betroffene Bereich wurde eine Zeit lang geschlossen. Am Nachmittag konnten die Kronjuwelen, die hinter Glas verwahrt werden, wieder vom Publikum besucht werden. Weder der wertvolle Schmuck noch sonst jemand kam zu Schaden. Einzig der Apfelstreusel mit Vanillesoße dürfte wohl ungenießbar sein. Ungenießbar ist für viele Filmfreundinnen auch die Vorstellung, dass der Streamingdienst Netflix eine Übernahme des Traditionsunternehmens Warner Brothers plant. Klassiker wie Ben-Hur und Casablanca sowie Kassenschlager wie Harry Potter und Batman zählen zum Portfolio von Warner Brothers. Noch ist die Übernahme durch Netflix nicht in trockenen Tüchern, da sie noch vom Kartellamt geprüft wird. Aber in Hollywood laufen neben der Schauspieler- und Autorinnengewerkschaft auch einige Regisseure Sturm gegen den geplanten Deal. Darunter auch Titanic-Regisseur James Cameron. Er sagte in einem Podcast:
Die lassen den Film eine Woche oder 10 Tage im Kino laufen, dass sie die Chance auf Oscars haben. Das war's. Das ist doch faul. Ein Film sollte als Film fürs Kino gemacht werden.
Netflix sei ein Desaster, meint Oscar-Preisträger James Cameron. Aber immerhin will der Streamingdienst gemeinsam mit anderen Anbietern, öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, den Filmstandort Deutschland beleben. Und zwar mit einer kräftigen Finanzspritze in Höhe von 15,5 Milliarden Euro. Wie sich die einzelnen Unternehmen und Sender die Summe aufteilen, ist bisher nicht bekannt.
Die Idee, dies zu tun, könnte unter Umständen auch mit der Forderung zusammenhängen, die Streamer zu einer Abgabe zu verpflichten. Nun will man diese wohl lieber freiwillig leisten. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat bereits vor Wochen Gespräche mit Netflix, Disney und Amazon geführt und einen großen Investitionsschub versprochen. Nun scheint er da zu sein.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Der BSW-Parteitag und die Frage nach neuer Führung oder neuem Kurs werden gleich in den Informationen am Abend beantwortet. Ihnen einen guten Abend.